Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code STAPLE20.
Es war wirklich dann so, dass dort wir auch teilweise in diese Sammelunterkünfte reingekommen sind. Und was man da erlebt, da muss man ganz klar sagen, so möchte niemand leben. Jeder Bürger würde sich wirklich jucken und kratzen und hätte dort kein gutes Gefühl.
Unser Reporter hat eine Razzia in Behausungen in Gronau begleitet, kurz vor der Grenze zu den Niederlanden. Dort leben Leiharbeiter, die vor allem in der holländischen Fleischindustrie eingesetzt werden. Die Behörden wollen dafür sorgen, dass sich die Zustände vor allem in den Unterkünften zeitnah bessern. Ich bin Florian Pustlack. Hi.
Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
Außerdem beschäftigen wir uns mit den Museen in NRW und wie die auf die aktuellen Aktionen von Umweltaktivisten reagieren, die ja zum Beispiel in Potsdam und London zuletzt teure Gemälde beworfen haben. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Gleich sind wir beim ersten Thema. Erstmal noch der kurze Hinweis, dass dieser Podcast für euch natürlich kostenlos ist. Wenn ihr ihn mögt, könnt ihr ihn aber unterstützen und zwar mit einem RP Plus Abo. Für weniger als 35 Euro im Jahr bekommt ihr den Premium-Zugang auf RP Online und macht damit zum Beispiel auch diesen Podcast hier möglich. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de/aufwacher-abo. Zuerst blicken wir nach Düsseldorf. Die aktuellen Nachrichten von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf.
Besten Dank, Florian. Und damit einen schönen guten Morgen aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion in der Innenstadt. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Donnerstag. Hier bei uns in Düsseldorf gibt es aktuell eine extreme Nachfrage nach Mietwohnungen. Das hat der Ring Deutscher Makler bei einer Umfrage bei seinen 120 Mitgliedern herausgefunden. Die Folge, die Mietpreise steigen weiter. Das hat mehrere Gründe. Zum einen wächst Düsseldorf weiter und damit auch der Bedarf an Wohnungen. Auf der anderen Seite werden aktuell deutlich weniger Wohnungen und Häuser gekauft. Das hat auch Auswirkungen auf die seit Jahren steigenden Preise. Der Preisanstieg ist gestoppt, heißt es vom RDM. Bei einzelnen Immobilien in schlechter Lage oder mit Sanierungsstau gehen die Preise offenbar auch leicht zurück. Potenzielle Käufer müssen aktuell oft mit einer doppelt so hohen monatlichen Rate planen. Der Ringdeutscher Makler geht davon aus, dass in nächster Zeit mehr Immobilien auf den Markt kommen, zum Beispiel auch, weil sie zu knapp und optimistisch finanziert wurden und Anschlussverträge bei hohen Zinsen von den Eigentümern nicht zu bewältigen seien. Die Stadt will im kommenden Jahr Wasservernebler testen. Sie sollen an heißen Sommertagen eingesetzt werden, um die Umgebungsluft zu kühlen. Die Verwaltung stellt die Ideen am Nachmittag im Rathaus vor. Der vergangene Sommer war einer der heißesten und trockensten aller Zeiten. Weil durch den Klimawandel immer wieder solche Wetterextreme drohen, hat die Stadt sich nach Möglichkeiten umgesehen, wie man mit Wassernebel für Erfrischung sorgen kann. Fündig wurde man in Wien. Dort gibt es mobile Trinkwasserbrunnen mit Sprühfunktion. Hier kann man sich Trinkwasser abfüllen und sich zudem per Knopfdruck mit Wassernebel berieseln lassen. Er sorgt für Verdunstungskälte und einen Temperaturabfall von bis zu 12 Grad. Die Geräte kosten 20.000 Euro. Die Stadtwerke sollen sie besorgen und im kommenden Sommer testen. In den Straßenbahnen, Bussen und auf den Straßen, vor allem im Düsseldorfer Norden, dürfte es jetzt für ein paar Tage wieder ruhiger werden. Auf dem Messegelände in Stockholm ist am gestrigen Mittwoch die Kunststoffmesse Car zu Ende gegangen. Die Messe Düsseldorf zieht ein positives Fazit. Insgesamt wurden in den 8 Tagen 176.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Ein Großteil kam aus dem Ausland. Deshalb war es in den vergangenen Tagen auch auf den Straßen und in den Straßenbahnen in unserer Stadt etwas voller. Ein großes Thema bei den über 3.000 Ausstellerinnen und Ausstellern war in diesem Jahr der Klimaschutz. Unter anderem wurden Produkte vorgestellt, die bei der CO2-Reduzierung helfen sollen. Auf dem Messegelände bleibt es aber trubelig. Mitte November startet die Medizinmesse Medica. Auch hier könnte es auf den Straßen und in den Bahnen und Bussen der Rheinbahn wieder voller werden. Das Düsseldorfer Kommunikationsunternehmen Vodafone treibt die Digitalisierung seines Kabelnetzes weiter voran. Das hat auch Auswirkungen auf den Empfang von Antenne Düsseldorf. In immer mehr Stadtteilen ist unser Programm im analogen Kabelnetz nicht mehr zu hören. Ausgestrahlt wird unser Programm im analogen Kabelnetz in Düsseldorf noch auf den Frequenzen 94,45 und 94,95. Im kommenden Jahr soll das der Vergangenheit angehören. Dann will Vodafone die Digitalisierung des Radionetzes abgeschlossen haben. Wir empfehlen unser Programm über den Livestream zu hören. Das geht über ein Internetradio ebenso wie über einen Smart Speaker oder das Smartphone. Wir sind natürlich aber auch weiter über UKW zu hören, über die 104,2. Hier bei uns in Düsseldorf haben 4 weitere Menschen ihre Corona-Infektion nicht überlebt. Das zeigen aktuelle Zahlen, die das RKI erhoben hat. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 sind in Düsseldorf damit 966 Menschen an oder mit Corona gestorben. Innerhalb eines Tages wurden 849 neue Infektionen bekannt. Experten gehen weiter von einer hohen Dunkelziffer aus, weil nur per PCR-Test bestätigte Fälle in der Statistik auftauchen. Die 7-Tage-Inzidenz ist in Düsseldorf leicht um knapp über 10 Punkte auf 460,4 gestiegen. In NRW und Deutschland ist dieser Wert jeweils um mehr als 30 Punkte zurückgegangen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten mit weiteren Meldungen in unserer App und auf antennedüsseldorf.de/Nachrichten.
Vielen Dank und liebe Grüße nach Düsseldorf. Es ist fast schon ein Paralleluniversum in der Herbertstraße in Gronau, genau 5 Kilometer vor der niederländischen Grenze. Dort leben Zeitarbeiter aus Osteuropa in überfüllten Sammelunterkünften und das unter ganz schlechten Bedingungen. Eingesetzt werden sie dann auf der anderen Seite der Grenze und dahinter steckt ein Plan niederländischer Arbeitsvermittlungen. Dem Land NRW, dem Kreis Borken und der Polizei ist die aktuelle Lage dort ein Dorn im Auge und sie gehen deswegen dagegen vor. Und darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Plück, dem Leiter des Ressorts Landespolitik. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Es ist jetzt kein Zufall, dass hunderte Zeitarbeiter direkt an der Grenze auf deutscher Seite leben und zum Arbeiten in die Niederlande fahren. Wie kommt es dazu?
Dahinter steht eigentlich eine ganz gute Idee, die mal die niederländische Regierung gehabt hat. Und zwar haben sie gesagt, sie verbieten, dass die Leiharbeiter, die dort eben in diesen großen Schlachthöfen eingesetzt werden, einen bestimmten Anteil von ihrem Lohn für die Mieter ausgeben müssen. So, und was haben dann die schlauen Leiharbeitsfirmen gemacht? Die sind dann halt eben rübergegangen ins benachbarte Ausland, haben dort eben Wohnungen angemietet, Behausung muss man fast schon sagen, und karren jetzt halt eben die Leute dort von eben diesen grenznahen Regionen hin in die niederländischen Schlachthöfe und verdienen darin auch noch ordentlich Geld.
Wir reden also von der Fleischindustrie. Ist das speziell da so oder gibt es auch noch andere Industriebereiche, wo das der Fall ist?
Also die werden auch eingesetzt beispielsweise in der Landwirtschaft. Also wenn wir an die Erntehelfer und so weiter denken, das gibt es auch. In diesem Fall waren es aber vor allem Betriebe der Fleischindustrie, die dort eben im Fokus standen.
Okay, das führt dann zu solchen Zuständen wie eben in dieser Herbertstraße in Gronau. Du warst für uns da, wie sieht's da aus?
Also ich bin in diese Sackgasse hineingelaufen, die ist relativ lang. Da sind links und rechts so die typischen münsterländisch verklinkerten Häuser. Aber man konnte schon sehen, dass die alle in einem erbärmlichen Zustand sind. Und als ich kam, da war dieser Polizeieinsatz, diese Razzia und diese Kontrolle eben der verschiedenen Behörden, die dort daran beteiligt waren, gerade in vollem Gange. Es hat natürlich für große Aufregung gesorgt. Die Leute sind nach draußen gegangen, haben geguckt, was da los ist. Das war viel Osteuropäisches zu hören. Also einige haben einen angesprochen, haben gefragt, was ist hier los und so weiter. Es war wirklich dann so, dass dort wir auch teilweise in diese Sammelunterkünfte reingekommen sind. Und was man da erlebt, da muss man ganz klar sagen, so möchte niemand leben. Das ist wirklich teilweise sehr erbärmliche Zustände. Wobei, das muss man einschränkend hinzufügen, ich war mit der Ministerin Ina Scharrenbach, die das Ganze auch mit begleitet hat, schon mal bei einer anderen Razzia dabei. Das war in Geldern am Niederrhein und dort waren die Bedingungen noch viel schlimmer. Also da lagen dann abgetrennte Schweineköpfe rum und solche Sachen. Also so schlimm war es nicht, aber es war trotzdem so, dass ich sagen würde, jeder Bürger würde sich wirklich jucken und kratzen und hätte dort kein gutes Gefühl, dort zu schlafen, wo die Leute auch ein großes Geld dafür bezahlen müssen, dass sie dort eben ein Bett haben in einem Mehrbettzimmer.
Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Also wie kann es überhaupt so weit kommen zu diesen Zuständen und auch, dass trotz der Razzien und Kontrollen, die ja immer wieder durchgeführt werden, irgendwie gar nicht so richtig was passiert?
Naja, da müssen wir Verbraucher uns häufig auch an die eigene Nase fassen. Vor allem in Deutschland sind wir ja sehr, sehr preisbewusst, was Fleischprodukte angeht. Also da lohnt es ja, sich einmal einen Prospekt in die Hand zu nehmen und zu schauen, zu was für Preisen wir hier teilweise die Grillwurst oder das Nackensteak halt eben im Supermarkt kaufen können. Das ist halt eben so, dass dafür eben Menschen akquiriert werden in ihren Heimatländern, die bereit sind auch eben für dieses kleine Geld, was sie dort bekommen, hier bei uns zu arbeiten und eine Arbeit zu machen, für die man einfach tatsächlich niemanden mehr findet, der das hier vor Ort machen will und der aus Deutschland kommt. So hat sich über Jahre ein System etabliert. Man muss dazu sagen, die Öffentlichkeit hat sehr, sehr lange weggeschaut. Die Corona-Pandemie hat dafür schon gesorgt. Also wir erinnern uns alle an die Ausbrüche von Corona bei Westfleisch und auch in Gütersloh bei Tönnies. Ja. Die haben dafür gesorgt, dass da erstmal wirklich wieder ein größerer Blick drauf geworfen worden ist und dass dann wirklich dann auch die Politik endlich mal angefangen hat, da entscheidende Maßnahmen zu machen. In diesem besonderen Fall ist es halt eben auch noch ein bisschen schwieriger. Diese ganzen arbeitsrechtlichen Dinge, wenn die Damen und Herren eben nicht bei uns arbeiten, sondern in den Niederlanden arbeiten, dann sind wir tatsächlich de facto gar nicht zuständig. Das ist ein Umstand, wo man auch so sich sehr lange halt eben nicht so genau wusste, wie man sich da helfen soll. Und jetzt, und deswegen ist auch Ina Scharrenbach, die Bauministerin, eben damit vor Ort, hilft man sich eben über das Wohnraumstärkungsgesetz und über das Bauordnungsrecht und versucht da eben den Fuß in die Tür zu kriegen bei diesen Sammelunterkünften, um dort eben halt eben auch einen Hebel zu haben, da reinzugehen und den Organisatoren dieser systematischen Ausbeutung dort Knüppel zwischen die Beine zu werfen.
Was machen denn die niederländischen Behörden? Ist denen das egal?
Nein, das kann man so nicht sagen. Die niederländischen Behörden waren bei dieser Razzia tatsächlich auch mit vor Ort. Es waren übrigens auch Leute vom rumänischen Arbeitsschutz mit vor Ort. Das ist auch eine neue Veranstaltung gewesen. Also man versucht sich da schon auf europäischer Ebene miteinander zu vernetzen und eben dort dieses System eben anzugreifen quasi rechtlich. Die niederländischen Behörden haben dort die Arbeitsverträge überprüft und haben dort auch Verstöße festgestellt. Also da geht es dann um Dinge, die dort in diesen Arbeitsverträgen drinstehen. Und genau das wird halt eben diesen Özent-Büros, so heißen die, also diesen Arbeitsvermittlungsbüros, die Leute in Rumänien, Bulgarien etc. anwerben und dann hierher locken. Das wird denen halt eben dann auch möglicherweise zum Verhängnis werden, denn denen droht möglicherweise der Lizenzentzug, wenn sie sich nicht an die Auflagen und an niederländisches Recht halten.
Glaubst du, dass das jetzt so einen Prozess in Gang gesetzt hat, der die Situation verbessert? Also das ist ja weder für die Zeitarbeiter selber eine gute Situation, noch natürlich für die Menschen, die in der Nähe solcher Unterkünfte in schlechtem Zustand wohnen.
Also nachdem ich das dort gesehen habe, würde ich sagen, dann ist man naiv, wenn man glaubt, dass sich da relativ schnell was ändert. Also das wird nicht passieren. Ja. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass schon eine Verbesserung zur vorangegangenen Razzia, die war Anfang des Jahres am Niederrhein und zu dem, was ich dort jetzt gesehen habe. Das mag möglicherweise jetzt mit dem Standort zusammenhängen. Mir hat aber da eine Behördenvertreterin gesagt, sie erleben auch, dass diese Firmen durchaus auch verstanden haben, dass sie jetzt häufiger kontrolliert werden. Das war übrigens auch noch ganz interessant. Wir sind dort in diesen einen Aufenthaltsraum reingegangen. Die Leute waren sehr, sehr entspannt. Also das habe ich bei einer anderen Razzia anders erlebt. Da waren die Leute sehr verängstigt, wussten nicht so genau, was da passiert, hatten Angst, hatten Sorge. Da hatten auch nicht alle Ausweispapiere und so weiter. Das war diesmal anders. Es konnten sich alle ausweisen. Das heißt also, da versuchen die Firmen schon auch sozusagen sich im legalen Raum möglichst zu bewegen. Und die Arbeiter, die haben verstanden, dass es da, wenn die Polizei einrückt, wenn das Ordnungsamt einrückt, wenn das Bauamt einrückt, dass es da nicht darum geht, dass man ihnen da ans Leder will, sondern dass man den Hintermännern ans Leder will und möglicherweise auch ihre Arbeitsbedingungen verbessern will.
Die Behörden gehen gegen schlechte Zustände in überfüllten Sammelunterkünften an der deutsch-niederländischen Grenze vor. Vielen Dank, Maximilian Plück.
Sehr gerne.
Mehr dazu findet ihr auch natürlich wieder verlinkt bei uns in den Shownotes. Wir sind beim zweiten Thema. Wahrscheinlich habt ihr die Bilder auch gesehen. Tomatensuppe auf einem Van Gogh in London, Kartoffelbrei auf einem Monet in Potsdam und eine Torte mitten ins Gesicht von König Charles, allerdings aus Wachs, bei Madame Tussauds. Das waren die Aktionen, mit denen Umweltaktivistinnen und Aktivisten in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt haben. Ja, sie wollen mit dem Vandalismus im Museum darauf aufmerksam machen, dass die Politik aus ihrer Sicht zu wenig gegen den Klimawandel tut. Das versetzt natürlich auch die Museumswelt in Aufruhr. Aber ist sie jetzt darauf vorbereitet? Das hat Helga Meister recherchiert, die Autorin für das Kulturressort der Rheinischen Post. Das Gespräch haben wir natürlich aufgezeichnet und wir bitten, die Soundqualität, die etwas schlechter ist, diesmal zu entschuldigen. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, ich grüße Sie recht herzlich.
Frau Meister, Sie haben bei Museen in NRW nachgefragt. Was wird getan, um solche Attacken auf Kunstwerke zu verhindern?
Also es gibt Museen, die überhaupt gar nicht wissen, was sie antworten sollen. Das liegt zum Teil daran, weil einer, der mit Kunst zu tun hat, eher mit Glacé-Handschuhen zu tun hat, als mit Tomatensuppe und auch nicht mit Kartoffelbrei. Also, sie haben etwas Angst, aber sie haben gleichzeitig zum großen Teil gesagt, wir haben uns damit eigentlich überhaupt noch nicht beschäftigt. Also es ist noch ein bisschen ein großes Fragezeichen.
Tja, wobei eigentlich man ja damit rechnen könnte bei den vielen Aktionen in der letzten Zeit, dass sich gerade die großen Museen da doch jetzt viele Gedanken drum machen müssten.
Ja, also zum Beispiel also die Frau Holzhey, die stellvertretende Leiterin der Krefelder Museen, sagt, ach, wir haben doch gar nicht nachgedacht. Und es ist wirklich so, wenn es von zu Hause noch nicht brennt, dann liegt es halt etwas weit fort weg. Dann aber gibt es also Leute, die dann plötzlich im Gespräch anfangen zu überlegen, was machen wir eigentlich? Die hatten ja mit ihrem Kartoffelbrei ein Glück gehabt in Potsdam, dass das Bild mit Glas war. So, nun fing Herr Krämer, Museumschef des Kunstpalastes, an und fragte sich so in meinem Beisein, Glas ist ja nicht schlecht, aber Glas und so.
Spricht denn irgendwas gegen Kunst hinter Glas?
Natürlich kennt man Glas vor allen Dingen von den Fotoarbeiten. Und die sorgen ja dafür, vor allen Dingen mit diesem Diasec-Glas, also mit diesem Vakuumglas, dass die Fotos strahlen. Bei Gemälden würde das ja auch eine gewisse Flachheit machen. Deswegen haben sie ein bisschen Angst. So. Und jetzt stehen sie da, der Gregor Jansen sagt, ja, Helga, was machen wir denn dann so in dem Stil?
Gregor Jansen, das ist der Chef der Kunsthalle in Düsseldorf. Aber es gibt auch andere, die sich Sorgen machen hier in der Region.
Wie es so der Zufall will, den ersten, den ich gefragt habe, war der Herr Mönig vom Wuppertaler von der Heidmuseum. Und dieser arme Teufel, der hat im Moment eine Ausstellung in Kooperation mit Barberini. Der hat da Arbeiten, die sind von Rembrandt und die sind von Sisley und von weiß ich wem alles, also teure Arbeiten. Der setzt sich damit natürlich auseinander. Und die Frage, die dann plötzlich kommt, ist natürlich, was sind das eigentlich für Leute? Die setzen sich dahin, machen doch Fotos von sich, also haben noch nicht mal ein schlechtes Gewissen, lassen die Welt daran teilnehmen, dass jetzt da der Heuhaufen mit Tomatensuppe beklebt wird. Also als wenn Kunst nur noch Mittel zum Zweck ist. Das ist natürlich total haarig so.
Ja, allerdings. Vielen Dank, Helga Meister. Und den Artikel dazu findet ihr natürlich auch verlinkt bei uns in den Shownotes. Kommen wir jetzt zu weiteren Themen von heute. Die wirtschaftlichen Folgen der Energiekrise beschäftigen uns auch heute wieder. Bundesfinanzminister Christian Lindner veröffentlicht zum Beispiel die Herbststeuerschätzung. Das Forschungsunternehmen GfK stellt eine neue Studie zum aktuellen Konsumklima in Deutschland vor. Und die Europäische Zentralbank wird heute aller Voraussicht nach die Leitzinsen erhöhen wegen der aktuellen Inflation. Schulkinder in NRW sollen mehr auf das Thema illegale Autorennen im Straßenverkehr aufmerksam gemacht werden. Innenminister Herbert Reul und Schulministerin Dorothee Feller starten dafür heute das Projekt namens Verantwortung stoppt Vollgas an den Schulen. Und das Musical Starlight Express in Bochum feiert ein Jubiläum, und zwar den 18 Millionensten Besucher bei einer Vorstellung. Heute Abend ist es soweit. Das erfolgreiche Musical gibt es inzwischen seit 34 Jahren mitten im Ruhrgebiet. Damit sind wir beim Wetter. Der Tag beginnt etwas nebliger, danach wird es aber freundlich. Nur einzelne Schauer sind möglich bei sehr warmen 19 bis 22 Grad. Morgen dann auch mit Sonne und Wolken und noch etwas wärmer. Auch am Wochenende bleibt es wohl fast schon spätsommerlich bei uns und das Ende Oktober. Das war der Aufwacher für Donnerstag, den 27. Oktober. Ich bin Florian Pustlauk. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut.
Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de